Ja, ich möchte beginnen mit einem kurzen Bericht nochmal aus unserer Arbeit. Ich habe es eben schon erwähnt, wir arbeiten mit drei Gläubigen zusammen, engen Einheimischen. Und einer davon ist ein super Connector. Der macht das großartig. Der hat null Hemmung. Der geht einfach auf Leute zu, wildfremd, und knüpft Kontakte und führt sehr gute Gespräche. Es ist wirklich faszinierend, wie er das macht. Aber wir haben über die Jahre festgestellt, dass es dann oft dazu kommt, dass diese Beziehungen, die Kontakte dann abbrechen irgendwann. Die Leute bleiben nicht dran. Da gibt es viele Gründe für natürlich, aber einer dieser Gründe ist, dass er ein anfängliches Zeugnis gibt und lebt, aber dann durch seinen unmoralischen Lebenswandel das Zeugnis kaputt macht. Und die Leute dann sagen, also wenn das die Botschaft ist, die du bringst, dann wollen wir das nicht. Dann wenden sie sich ab, kehren den Rücken dazu und dem zu, und es ist am Ende dann eine Beziehung, die da war, aber die dann nicht weitergeht. Und in diesem Begleiten, ich treffe mich wöchentlich mit den Herren und mache Jüngerschaft mit denen, wir lesen zusammen in der Bibel und fragen uns, okay, was bedeutet das jetzt für uns? Da gab es eben Aufs und Abs, wir haben tolle Zeiten gehabt und wir haben auch echt schmerzvolle Erfahrungen gemacht, auch mit ihm. Und das hat mich, insbesondere bei uns eigentlich als ganzes Team, dazu fast gezwungen geradezu, über Nachfolge nachzudenken. Was ist Nachfolge? Was bedeutet Jüngerschaft eigentlich? Und darum soll es heute gehen. Was bedeutet es, ein Jünger Jesu zu sein? Komm, folge mir nach. Das sagt Jesus immer wieder, ganz am Anfang, als er seine Jünger beruft, ist das Erste, was Jesus sagt zu ihnen. Komm, folge mir nach. Zum Beispiel in Johannes 1,43, als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus. Auch ihn forderte er auf, komm, folge mir nach. Und das war nicht nur das Erste, was Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern, sondern auch das Letzte, was er zu ihnen gesagt hat. Matthäus 28, kurz bevor Jesus dann in den Himmel auffährt zu seinem Vater, heißt es, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger, meine Nachfolger zu sein, zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Also es war das Erste und auch das Letzte, was Jesus gesagt hat. Es scheint offensichtlich wichtig zu sein. Was bedeutet Jüngerschaft? Was bedeutet dieses Nachfolgen? Und wir müssen uns das mal ein bisschen vorstellen, als Jesus das sagt zu Philippus, zu seinen Jüngern, und in dem Fall eben zu Philippus, fordert er ihn auf, folge mir nach. Das heißt, Philippus, ich weiß ja nicht, was er machte da zu der Zeit, aber er hat ja bestimmt irgendwas gemacht. Jesus trifft ihn ja mittendrin an, wo er irgendwas macht, und sagt, komm, folge mir nach. Das heißt, er fordert ihn auf, pass auf, das, was du gerade machst und wie du es machst, lass das mal und komm mit mir und mach das, was ich mache und wie ich es mache. Genauso, folge mir nach, mach's nach. Das sagt Jesus. Vereinfacht gesagt kann man eigentlich sagen, es ist quasi wie so ein Wechsel. Das, was er vorher gemacht hat und wie er es gemacht hat, ist in dem Sinne nicht gut genug gewesen für Jesus. Er wollte ihm etwas Neues zeigen und dann sagt er, komm, mach was anderes. Mach es anders. Und zwar so, wie es richtig und gut ist. Ich zeig dir, wie es geht. Jesus knüpft an etwas an, und zwar an den Anfang. Ganz an den Anfang, wo alles gut war, so sagt uns das die Bibel. Alles war gut, als Gott Himmel und Erde gemacht hat, lehrt uns die Bibel, dass jedes Mal, wenn er etwas gemacht hat, am Ende des Tages Gott das anschaut, was er gemacht hat. Und dann sagt er, und siehe, es war gut. Es war gut. Das sagt er 6-mal. Und dann beim 7-mal sagt er, schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte. Und es war sehr gut. Übrigens, das war dann, als er die Frau geschaffen hatte. Schon interessant, erst als die Frau da war, war alles sehr gut. Und ich meine das wirklich ernst, ihr Männer, lasst uns das zu Herzen nehmen. Das ist wichtig. Gott ist das sehr wichtig. Erst als die Frau da war, war alles sehr gut. Die Frage ist aber, warum war denn alles gut? Warum konnte Gott das denn sagen? Alles war sehr gut. Er muss ja einen Grund gehabt haben dazu. Er sagt das ja nicht einfach so. Und ich denke, es ist eigentlich ziemlich simpel. Er hat es gemacht, so wie ein Ingenieur, der hat ein Auto gemacht und es funktioniert noch alles. So ein neuer Daimler. Da läuft alles rund, es funktioniert, man muss nicht in die Werkstatt, es funktioniert alles. Gott hat es gemacht und es lief genau so, wie er es vorgesehen hatte. Es funktionierte genau so, wie Gott es wollte, wie er sich das ausgedacht hatte. Es ging quasi darum, was Gott wollte und wie er es wollte. Genau darum ging es. Und so lief das auch. Deswegen kann Gott auch sagen, es war sehr gut. Adam lebt in perfekter Gemeinschaft, in vielerlei Hinsicht. Er lebt in Gemeinschaft zu seiner Umwelt. Er hat die Welt verwaltet zu ihrem Wohle, genauso wie Gott das auch vorgesehen hat und ihm auch aufgetragen hat. Das ist übrigens das erste Gebot, das wir Menschen bekommen haben. Das auch mal so ganz am Rande von der ganzen Diskussion, die auch gerade in Deutschland passiert, in Europa, überhaupt im Westen mit Klimaerwärmung und Umweltschutz und so weiter. Das ist das erste Gebot, das wir Menschen bekommen haben von Gott, dass wir die Welt verwalten sollen zu ihrem Wohle, dass es gut läuft. Und Adam hat das gemacht. Er hat die Welt nicht ausgenutzt, sondern er hat sie verwaltet. Er hat in Frieden und in Liebe und Respekt mit seiner Frau zusammengelebt, genauso wie er es sollte und sie mit ihm. Auch da sieht Gott das und sagt, es war sehr gut, es war gut. Und er lebt in perfekter Gemeinschaft mit seinem Schöpfer zusammen. Und all das ist zum Segen, so wie Gott das sich gedacht hatte. Er wollte die Welt segnen, es sollte ihr gut gehen, so wie er sich das gedacht hatte. Und deswegen kann er sagen, und siehe, es war sehr gut. Und genau da knüpft Jesus jetzt an. Und er sagt, folge mir nach. Er ruft dazu auf, zu diesem Zustand zurückzukehren, zu dieser Gemeinschaft, dieser ursprünglichen Gemeinschaft zwischen Gott, zwischen Mensch und zwischen Umwelt. Dazu ruft er auf. Und erst wenn wir das verstehen in diesem Gesamtkonzept und diesem Gesamtkontext auch, können wir das überhaupt einordnen und richtig verstehen, was Jesus da sagt eigentlich mit diesem Komm, folge mir nach. Was er damit meint. Wir können das erst dann begreifen. Weil es ging ja so nicht weiter. Am Anfang war alles gut und dann kommt ja der Sündenfall und dann war Schluss mit dem, wie es gut war. Da kommt die Schlange und sagt dann in 1. Mose 3, 1 bis 6, Unsinn! Ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und was böse ist. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und bis hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. Und ich finde, man kann das ja förmlich riechen in diesen Versen, wie Adam und Eva denken, also wenn wir das jetzt essen, dann werden wir so wie Gott. Dann müssen wir gar nicht mehr das machen, was er will. Dann können wir das machen, was wir wollen. Dann wissen wir, was gut und böse ist, ja? Dann machen wir eigentlich nur das, was wir wollen. Dann können wir selbst bestimmen über unser Leben. Und das, ihr Lieben, das ist der Stolz des Menschen. Das ist die erste Sünde, die wir sehen in der Bibel, dass Satan so sein wollte wie Gott. Es hat ihm nicht gereicht, unter Gott zu sein. Er war stolz, er wollte so sein wie Gott oder sogar über ihm stehen. Er wollte selber Gott sein. Und das hat ihn zu Fall gebracht. Und genau das ist dem Menschen auch passiert. Genau damit kriegt Satan den Menschen dran. Mit dem Stolz. Es reicht uns nicht. Wir wollen selbst bestimmen. Wir wollen nicht selbstbestimmt leben. Wir wollen selbstbestimmt leben. Wir haben das selbst zum Gott gemacht. Und dann zeigt sich die hässliche Fratze der Sünde. Ich meine, man muss sich das mal überlegen, ja, so ein Früchtesnack. Ich nenne das einfach mal so ein bisschen salopp so. Es ist ein Früchtesnack. Die beißen in irgendwas rein, was immer es war. Es ist ein Snack, mehr ist es nicht. Und dann werden sie rausgeschmissen aus dem Garten Eden. Und das nächste, was wir lesen, die nächste Auswirkung von Sünde ist der Brüdermord. Kain und Abel. So krass ist das. Von Früchtesnack zum Brüdermord. Und seitdem dreht sich der Mensch um sich selbst. Das geht uns allen so, mir natürlich auch. Und das hat furchtbare Auswirkungen. Wir sehen in Wirtschaftssystemen und leben jeden Tag da drin. Ja? Man kann sich dem auch gar nicht entziehen, aber es ist so. Wir leben in einem Wirtschaftssystem, das auf Ausbeutung anderer ausgelegt ist. Wenn irgendwo Gewinn hinfließt, irgendwo muss es herkommen. Irgendwo wird es rausgenommen. Es geht um Ausbeutung. Und die Erde wird auch nicht mehr so verwaltet, wie es am Anfang war. Die Meere vermüllen, jeder schreit um Plastiktüten, aber wir kommen nach Deutschland, gehen in den Supermarkt und du hast einen gelben Sack voll Mist. Das ist unglaublich, was da in Deutschland, jeder schreit um Plastiktüten, 10 Cent und so weiter. Ja. Aber der Müll, den wir produzieren, das ist irre. Das ist einfach unglaublich. Die Welt wird nicht verwaltet, so wie sie verwaltet werden soll von uns. Die Arten sterben aus in einem Maße wie noch nie zuvor. Und jeder redet über Klimaerwärmung, fossile Brennstoffe, die Zeit, die kurzen Jahrzehnte, die jetzt da fossile Brennstoffe verwendet werden, um Antrieb zu erzeugen, führt zu dem, was wir jetzt heute erleben. Das gab es vorher nicht. Anderes Thema: Ehe. Diese tiefste Gemeinschaft zwischen Mann und Frau, das wird immer weniger wert. Verliert zusehends an Bedeutung. Und ganz, ganz viel dreht sich um unseren Lebensstandard. Wisst ihr, bei uns, wir leben mit Menschen zusammen, die denken in Mahlzeiten. In Mahlzeiten. Die nächste Mahlzeit. Es ist einfach, also für uns ist es jedes Mal krass, nach Deutschland zu kommen. Ich will das auch gar nicht verurteilen, bitte nicht falsch verstehen. Es ist nicht einfach, da anders zu denken und anders raus und da rauszukommen. Man lebt ja hier in diesem Land und das ist auch in Ordnung so. Ja. Aber ganz, ganz viel in diesem Land, in Deutschland, dreht sich um den Lebensstandard, wie wir leben. Es geht um Wohlstand, es geht um unsere Karrieren. Und um den nächsten Daimler, um den nächsten Passat, um den nächsten ich weiß nicht was, um das nächste iPad, das nächste Smartphone, das nächste MacBook Pro, was immer es ist, was uns unsere Gelüste so sind. Und es geht um die Verwirklichung des Selbst letztendlich. Es dreht sich um uns selbst. Und ganz krass in vielen Bereichen nicht mehr darum, was Gott vorgesehen hat. Und daran krankt unsere Gesellschaft. Und die Folge ist Elend und Zerstörung. Statt Segen und Leben, wie Gott es vorgesehen hatte. Und genau da rein ruft Jesus: Komm, folge mir nach. Komm zum Ursprung, lass uns zum Ursprung zurückgehen, so wie Gott es vorgesehen hatte. Ich mach's vor und du machst es nach. Ich bin extra Mensch geworden, damit ich es dir auch vormachen kann, damit du es siehst vor Augen, ein praktisches Beispiel. Wie lebt man dem Willen Gottes entsprechend? Und mach's nach. Und dann findest du Leben und Segen. Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, dann merken wir, das ist genau das Gegenteil von dem, was Selbstbestimmung bedeutet. Jesus hat mal gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Jesus, der selbst Gott war, ist ganz Mensch geworden und hat seine Selbstbestimmung, sein Recht auf Selbstbestimmung aufgegeben und hat das getan, was er den Vater hat tun sehen. Wer war der Bestimmer? Jesus oder Gott? Gott. Das ist Hingabe, das ist absolute Hingabe, das ist das, was es bedeutet. Und in Lukas 9, Vers 23 bis 26 erklärt uns Jesus, was er damit meint. Und ich denke, das ist ein ganz zentraler Text, der das erklärt, was bedeutet Nachfolge. Und da heißt es, da sprach er zu ihnen allen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst. Der akzeptiere, dass es eben nicht um sich und um dich selbst geht. Um ihn selbst. Um das, was er will oder sie will, sondern um das, was Gott will. Darum geht es. Jesus ist der Herr. Er bestimmt. Und nicht ich. Und ich ordne mich diesem Herrn unter. Das ist ja das, was es bedeutet, wenn wir sagen, lieber Herr Jesus, Herr Jesus. Was bedeutet denn dieses Herr? Ist es nur eine Floskel? Oder bedeutet es tatsächlich Herr? Der oben steht, der das Sagen hat, der mir sagt, was ich zu tun habe. Das bedeutet das Herr. Und das Coole bei Jesus ist, dass er das nicht nur sagt. Wir hören ihn das nicht nur sagen, sondern wir sehen, dass er es tatsächlich macht. Er lebt es wirklich vor. Philipper 2, 6 bis 7, da heißt es, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst. Er verleugnet sich selbst, wer er war, und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Jesus gibt sich selbst auf, wer er ist, diese Identität, der allmächtige Gott, seine Herrlichkeit gibt er auf. Und wird ein Mensch, entäußert sich selbst, er verleugnet sich selbst und gehorcht dem Willen des Vaters in allem. Und Jesus sagt uns jetzt, mach genau das, mach das. Ich habe es dir vorgemacht, es geht nicht um dich, es geht nicht um dich, sondern um den Willen des Vaters. Darum geht es. Und wenn du das tust, dann findest du Leben und Segen. Das heißt nicht, dass es immer einfach ist. Wir sehen genug Beispiele in der Kirchengeschichte und auch schon im Neuen Testament, wo dieses Nachfolgen bedeutet, dass der Kopf abgehackt wird, dass die Leute gekreuzigt werden und all diese Dinge. Das bedeutet das auch unter Umständen. Aber es ist es wert. Es gibt so viele Beispiele, wo Leute das Schlimmste erleidet haben, aber am Ende sagen, es ist es wert. Es ist es wert. Und dann heißt es, weiter in dem Vers, und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Der sei bereit, gehorsam zu sein, auch wenn es das Leben kostet. Bis zu dem Punkt, genauso wie Jesus. Genau das hat Jesus uns vorgemacht. Philipper 2, 8, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Gott, der Vater, hat vorgegeben bei Jesus. Und er möchte auch bei uns in unserem Leben vorgeben. Jesus unterstellt sich ganz dem Willen des Vaters. Und er trägt sein Kreuz zur Hinrichtungsstätte. Und ist gehorsam bis zum Tod. Und Jesus sagt uns, mach genau das Gleiche. Und wenn es das bedeutet, dass du deswegen sterben musst, sei gehorsam. Und bitte versteht es nicht falsch, ich rede zu mir selber. Genauso wie ich auch zu euch spreche. Ich sage nur das, was hier steht im Neuen Testament. Das, was Jesus gesagt hat, sind nicht meine Worte. Sei dem Willen des Vaters gehorsam. Tue, was ich getan habe. Und was ich euch aufgetragen habe. Und finde Leben und Segen. Und dann heißt es weiter, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Und das ist ja irgendwie so das Paradoxe an der ganzen Geschichte. Ja? Wir denken, wir leben erst, wenn wir selbst bestimmen können. Das ist Leben. Ich lebe. Ich mache. Ich lebe meine Träume aus, meine Visionen. Ich bin ich und ich mache das, was mir gefällt. Das denken wir so schnell. Und das ist das Paradoxe, dann verlieren wir das Leben. Das ist das, was Jesus hier sagt. Genau das führt ins Verderben, so wie es bei Adam und Eva ins Verderben geführt hat. Weil sie das gemacht haben, weil sie das ausleben wollten. Weil sie ihn nicht mehr haben bestimmen lassen, sondern selbst bestimmen wollten. Aber wer Jesus sein Leben hingibt und sagt, Jesus, du, mein Leben gehört dir und du darfst bestimmen, der findet Leben und Segen, so wie Gott das vorgesehen hatte. Wir leben erst dann in unserer Bestimmung, wenn wir Gott Herr sein lassen. Und Jesus sagt uns genau das, gib dich selbst auf. Deine Selbstbestimmung und vertraue mir, dass meine Gebote tatsächlich zum Leben führen. Dann heißt es weiter, denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst? Unsere Selbstbestimmung, die will immer zur Selbstverwirklichung führen. Das ist das Ziel, Selbstverwirklichung. Es geht um meine sexuelle Befriedigung. Es geht um meine Karriere. Es geht um meinen Lebensstandard. Um meine Bequemlichkeit. Und ich glaube nicht, dass Jesus sagt, das ist falsch und das ist nicht richtig und das ist nicht gut. Und deswegen will ich das auch ganz bewusst betonen. Es ist nicht falsch, in Daimler zu fahren. Das ist es nicht. Gott schenkt auch Segen. Auch im finanziellen Sinne. Aber wenn sich unser Leben darum dreht und wenn es genau darum geht und um nichts anderes und wenn wir auch in diesen Lebensbereichen nicht Gott bestimmen lassen, das ist das, was Jesus hier anspricht. Wenn Gott uns segnet, Halleluja, Amen, super. Lass uns das nicht für uns behalten, sondern lass uns weitergeben. Diesen Segen, Gott gibt nie Segen nur für uns. Er will, dass wir das weitergeben und dann kriegen wir noch mehr. Das ist wie so ein Glas, das überfließt und das fließt immer weiter. Das ist das, so ein biblisches Prinzip. Das ist an sich nicht schlecht, diese Dinge. Aber lasst uns die Prioritäten richtig setzen. Lasst uns Gott bestimmen lassen über diese Dinge. Jesus ruft auf zu dieser bedingungslosen Nachfolge. Komm, folge mir nach. Komm, ich gehe voran. Ich sage, wo du hingehst. Und du folgst mir. Das alte, selbstbestimmte Leben, das verliere ich. Dieses Leben, in dem ich Chef bin und ich Gott bin und ich bestimme und ich auf meinen Vorteil schaue und ich und andere und die Welt ausnutze, unterm Strich. Und was kriege ich dafür? Ich bekomme das Leben von Jesus geschenkt, in dem Jesus Herr ist und ich tue, was er sagt. Und genau das zeigt sich auch in der Taufe zum Beispiel. Ja. Ich sterbe, mein altes Leben stirbt. Ich, der Christ, bin tot. Und ich bekomme neues Leben von Jesus. Und dann finde ich zurück zu dieser Bestimmung, die Gott für uns vorgesehen hat, für uns Menschen. Das ist genauso wie bei dem Auto, was ich vorhin erwähnt habe. Das Auto funktioniert nur so am besten, wenn es so bedient wird und gebraucht wird und so läuft, wie derjenige, der das erfunden hat, vorgesehen hat, dann ist es halt ein Problem, wenn wir Diesel reintanken, wenn es ein Benziner ist. Jesus erhebt Anspruch auf mein Leben. Wenn wir dieses Komm, folge mir nach ernst nehmen, dann kann Nachfolge keine halbe Sache sein. Das geht einfach nicht. Das macht sonst gar keinen Sinn. Dann ist es ein Entweder oder ein Oder. Entweder ich mache ganze Sache oder nicht. Ein ganz oder gar nicht. Und dann können wir nicht sagen, zum Beispiel, ich gebe dir mein Leben, Jesus, aber mein Geld, weißt du, das verdiene ja ich. Ich gehe arbeiten, ich gehe schaffen. Das ist meins. Darüber bestimme ich. Malachi 3, Vers 10, bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. dann geht das nicht, dass wir zum Beispiel sagen, ich folge dir nach, aber meinem Vater vergeben, meiner Frau vergeben, meinen Kindern vergeben, meinem Chef vergeben, wer immer es ist, das kann und will ich nicht. Das geht da nicht. Matthäus 6, Vers 12, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das beten wir so oft, wenn wir das Vaterunser beten. Dann geht es auch nicht, dass wir sagen, weißt du, Gott, du bist mein Gott. Aber über den Autokauf, über den Jobwechsel, über den Hausbau, über all diese Dinge, die unser Leben ausmachen, da bestimme ich selber. Das ist nicht deine Sache, das ist meine Sache. Matthäus 6, 10, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir können dann nicht mehr sagen, dir gehört mein Leben, aber an meinem Jähzorn, ja, den habe ich von meinem Vater geerbt, ha, das ist meins, das ist meine Sache, da will ich mich auch nicht verändern, das geht nicht. Oder an den Pornos, die ich konsumiere, oder an den Ehebruch, den ich begangen habe, da lasse ich dich nicht ran. Das ist mein Ding, das ist mein Bier, Gott. Aber mein Leben gehört dir. Galater 5, Vers 19, die folgenden Verse. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, die da sind. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Dieses Komm, folge mir nach von Jesus ist echt radikal. Nachfolge bedeutet Hingabe und Gehorsam. Gehorsam sein. Und deswegen hat Jesus auch mal Fragen gestellt wie, was nennt ihr mich aber Herr, Herr, aber tut nicht, was ich euch sage. Lukas 6, 46. Nachfolge ist kein Spiel, es ist kein nice to have. Ja, es bringt mich halt in den Himmel oder was. Ja. Nein. Nachfolge kostet uns alles. Es kostet unser Leben, tatsächlich unser Leben. Aber wir gewinnen so viel mehr dazu, als das, was wir vorher hatten. Er nimmt unser Leben, wenn wir es ihm geben, und gibt uns sein Leben im Austausch dazu. Johannes 14, 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Das ist dieses Leben, diese Kraft Gottes, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist das Leben, was wir kriegen im Austausch zu der Selbstbestimmung. Diese Hingabe an Christus ist der Weg zum Vater des Lichts, zu diesem Schöpfer, der es gut gemacht hat und der es auch gut gemeint hat. Und zu dieser Gemeinschaft zurück zu ihm, zurück mit ihm, dem liebevollen Vater, der immer wieder aufs Neue auch die Arme ausbreitet und sagt, komm, Kind, ich liebe dich von tiefstem Herzen und ich vergebe dir, immer wieder vergebe ich dir, bereitwillig. Und er lässt uns auch nicht im Regen stehen mit dieser Forderung nach Nachfolge und Gehorsam. Ja, der ist ja dabei, der hilft uns auch dabei. Philipper 2, 13, und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Jesus ist dabei, aber er hebt Anspruch auf unser Leben. Und am Ende ist es eigentlich ziemlich simpel. Gott ist gut und er meint es gut. Von Anfang an hat er es gut gemeint. Ausschließlich gut. Und zwar immer. Immer. Egal welcher Lebenslage wir uns befinden, Gott meint es immer gut. Auch wenn es für uns manchmal nicht so aussieht. Aber er ist immer gut. Und der Satan ist immer böse, ausschließlich böse. Und er meint es nie gut mit uns, nie, never. Und die Frage ist, ob wir Jesus vertrauen, ob wir es ihm zutrauen, dass das, was er sagt, tatsächlich stimmt und dass dieses Leben, das er uns anbietet, Wirklichkeit ist. Es ist ein Wagnis, Selbstbestimmung aufzugeben. Und dieses Kreisen um mich selbst, das ist das, was wir mögen irgendwo auch. Ja? Es ist ein Wagnis. Aber es ist es wert. Und das können wir als Ehepaar und als Team immer wieder, können wir das auch bezeugen und einfach auch feststellen, ja, es stimmt tatsächlich. Es war nicht immer einfach, Jesus nachzufolgen. Und wir stehen auch immer wieder in der Gefahr, uns um uns selbst zu kreisen, um unsere Probleme, unsere Kinder, unsere Finanzen, unsere dies und jenes. Es ist nicht immer einfach, aber es ist es wirklich wert. Die ganzen Jahre, wo ich Jesus jetzt nachfolge, ich kann das von tiefstem Herzen sagen, es ist es wert gewesen, ihn bestimmen zu lassen. Wir wären nicht da, wo wir jetzt sind, in der Mission. Das hätten wir niemals gemacht. Wir haben beide einen tollen Job gehabt. Super verdient. Ich war beim Hensler, da sind die Gehälter nicht so gut gewesen. Aber ich habe auch einen tollen Job gehabt. Es hat mir Spaß gemacht. Und nochmal, es bedeutet nicht, dass jeder jetzt das machen muss oder dass das schlecht ist, zu arbeiten und einen Job zu haben. Und bitte nicht falsch verstehen, darum geht's nicht. Es geht darum, lassen wir Jesus den Herrn sein. Und ist er die Priorität in unserem Leben? Lassen wir ihn bestimmen oder nicht? Und er streckt uns immer wieder diese Hand entgegen und sagt uns das, fordert uns immer wieder aufs Neue auf, komm, folge mir nach. Lass das sein, was du vorher gemacht hast und mach's anders. Komm zurück zu dieser ursprünglichen Gemeinschaft mit dem Vater. Komm, folge mir nach. Gib dein Leben auf und ich gebe dir meins im Austausch dafür. Amen.